Wir feiern heute Pfingsten und ich finde es voll okay, dass wir das auf einen Samstag feiern und nicht auf bis auf den Sonntag warten, weil wir sowieso nicht wissen, wann das genau war. Also ich glaube, Gott ist da entspannt.
Unser Geist wird wo eher wie.
Genau. Das Thema heute ist: Der Geist des Herrn ruht auf mir. Und das Thema ist: Was heißt das ganz konkret für mich? Pfingsten ist der Zeitpunkt, wo Gottes Geist auf die Gemeinde, auf die Nachfolger von Jesus gekommen ist. Und seit der Heilige Geist auf die Nachfolger von Jesus gekommen ist, ist alles anders. Seitdem leben wir aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus und nicht mehr aus unserer eigenen Kraft. Und ich habe so ein bisschen sinniert und ich auch so, was Gott in den letzten Jahren auch so auf der ganzen Welt oder in den letzten gemacht hat. Und mich berührt es sehr, zu wissen, dass wir in einer Zeit leben dürfen, wo der Heilige Geist wirklich in den letzten 100 Jahren in drei Wellen wirklich rund um die ganze Welt gegangen ist und die gesamte weltweite Kirche zutiefst verändert hat. Nicht alle, aber viele. Ja. Viele Kirchen heute sind ganz anders, als sie es vor 100 Jahren oder so waren. Ja. Wir als Vineyard sind Teil der dritten Welle. Ich erkläre euch noch ein bisschen später, was das Besondere an der Vineyard-Bewegung ist und dem, was wir Gott durch unsere Bewegung bewegt hat. Die ist in den 80er Jahren losgegangen mit John Wimber, als die Vineyard so groß wurde in den USA und sich dann weltweit ausgebreitet hatte und wirklich großen Einfluss auf die gesamte Kirche hatte. Und wo dann auch noch der Rontosegen ist daraus hervorgegangen, Bethel ist daraus hervorgegangen. Ja. Die erste Welle war die Erweckung in der Azusa Street und die war ein Ergebnis davon, dass sicher 20 bis 30 Jahre vorher Christen vor allem in Westeuropa und den USA gebetet haben und gesagt haben: Herr, die Kirche ist so schwach. Herr, wir leben deine Kraft und deine Gegenwart. Herr, nicht, Herr, komm und erneuere uns. Und macht, erneuere deine Kirche zu deiner Ehre. Und das ist dann 1904 bis 1906 ist es in Wales losgegangen und ist dann weitergegangen in die USA, nach Los Angeles, in eine kleine Kirche in einer ziemlich armen Gegend. Und von dort ist das dann explodiert. Die Pfingstbewegung ist zu der Zeit entstanden, die es ja bis heute gibt. Die zweite Welle war dann so die charismatische Erneuerung, die ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg losgegangen. Und da sind auch wieder viele neue Kirchen gegründet worden, aber es ist auch das Besondere an der charismatischen Erneuerung war, dass sie auch in die etablierten Kirchen hineingegangen ist. Ja. In der evangelischen Kirche bei uns ist die geistliche Gemeindeerneuerung dadurch entstanden, in der katholischen Kirche die charismatische Erneuerung und da ist wirklich die Kraft des Heiligen Geistes wieder neu in Gottes Kirche hineingekommen, in einer zweiten Welle. Und alle drei Wellen haben gemeinsam, dass sie eben nicht nur so wie es hat, quer durch die ganze Kirchengeschichte hat es immer wieder lokale Erweckungen in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region gegeben, wo auch der Heilige Geist genauso gewirkt hat, wie wir es heute kennen oder wie es dann in der Pfingstbewegung neu hervorgekommen ist. Also das, was damals passiert ist, war überhaupt nicht neu. Das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte durch, Berichte von Dingen, die genauso passiert sind wie damals, und weil er schaut dann, was ist das? Ist das vom Herrn oder was ist da dahinter? Ja, natürlich ist es vom Herrn, weil er auf genau dieselbe Art schon über die 2000 Jahre immer wieder gewirkt hat. Ja. Das Ergebnis davon ist, dass wir heute in einer Epoche leben, und das ist wirklich außergewöhnlich, wo der Heilige Geist in der Kirche weltweit auf eine Art und Weise am Wirken ist, wie es wahrscheinlich seit den ersten 2-3 Jahrhunderten in der Kirche nicht mehr der Fall war. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Das ist wirklich erstaunlich. Und das ist auch unser Ziel. Ich meine, danach sehnen wir uns ja alle, dass wir den Heiligen Geist so erleben, wie Gott sich es ursprünglich vorgestellt hat, wie es in der ersten Kirche normal war. Ja. Und unser besonderer Schatz als Vineyard-Kirche ist, dass bei uns in unserer Bewegung ist die Kraft des Heiligen Geistes und die Kraft des Wortes Gottes auf eine neue Weise zusammengekommen. Ja. In der Pfingstbewegung und in der charismatischen Erneuerung ist es viel um das Erleben Gottes gegangen. Und in der Vineyard-Bewegung ist dann dieses, hat John Wimber, Gott, also man muss es so herum sagen, Gott hat John Wimber verwendet, ja, es war ja nicht seine Idee, eben das Wort Gottes mit der Kraft des Heiligen Geistes zusammenzuführen. Ja. Und eben nicht zu sagen, wir machen das, weil Gott so macht, sondern wir machen das, weil in der Bibel steht, weil Jesus sagt, weil in den Briefen finden wir und so weiter und so fort. Ja. Und durch unsere Bewegung, das Neue an unserer Bewegung war einfach, dass Kirche einfach wurde, bodenständig und leicht zugänglich. Ja. Da musste man nicht mehr irgendwelche oder Vorstellungen entsprechen. So, dieses Komm, du bist, das ist zutiefst, das sind unsere Wurzeln, wo man sagen, komm, du bist, es ist wurscht, wie du lebst, wie du glaubst, wer du bist, wo du stehst, du bist willkommen, Gott kann und will dich und wird dich verwenden, so wie du bist. Du musst nicht einen Anzug anziehen dazu. Du musst nicht irgendwelche bestimmten Gebete sprechen dazu. Du musst nicht einen bestimmten Frömmigkeitsstil leben, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Wichtig ist, dass dein Himmel ist, wie es in deinem Herz ausschaut. Und das ist für mich auch der Schatz in unserer Bewegung, dass wir sagen, hey, wir schauen nicht auf Äußerlichkeiten. Uns ist wichtig, dass dein Herz an Jesus hängt, dass du von deinem ganzen Herzen Jesus nachfolgen willst und wie du das auf deine ganz persönliche Weise machst, ist dann gar nicht mehr so wichtig. Ja? Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Natürlich, wir haben die Regeln, nach denen die Gott uns vorgibt, wie das Leben, wie Nachfolge funktionieren soll. Was ich meine ist, wie der Stil, unser persönlicher Stil, wie wir unsere Beziehung zu Jesus leben. Ja. Genau. Es geht uns nicht um Äußerlichkeiten, es geht uns einzig und allein um Jesus Christus und darum, das Reich Gottes auszubreiten. Das ist wirklich unser ganzes Herz als Bewegung. Jesus Christus in den Mittelpunkt stellen und sein Reich ausbreiten. Und die Frage ist, das Reich Gottes leben, das hören wir oft bei uns und das hört man oft in der Vineyard-Bewegung. Und die Gefahr bei solchen Sachen ist immer, dass da wird dann so ein Schlagwort, dass jeder redet davon, jeder sagt das und wir vergessen ein bisschen, was heißt das eigentlich? Was ist damit gemeint? Ja? Klingt ja alles gut und schön, aber was ist es? Ganz praktisch, ganz konkret. Und deshalb möchte ich heute über eine Bibelstelle sprechen, die Jesus zum Start von seinem öffentlichen Wirken in der Synagoge in Nazareth zitiert hat. Und der Text, den er, wo er Andi vorgelesen hat, im Lukas-Evangelium, da zitiert, ist Jesaja Kapitel 61, die Verse, ich lese, Jesus hat die Verse 1 bis 2 zitiert, ich möchte weitergehen und den Vers 3 und 4 auch noch mit hineinnehmen, weil ich glaube, dass gerade im Vers 4 eine ganz wichtige Botschaft auch für uns hier und jetzt als Vineyard Wien drinnen steckt. Ja. Ich lese euch vor aus der Neues Leben Übersetzung.
Nochmal den Vers.
Jesaja Kapitel 61.
Ja.
Die Verse 1 bis 4. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, das heißt bevollmächtigt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, um zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen. Und ich verstehe den Text, der mich natürlich sehr berührt. Ja. Aber wenn man jetzt das Emotionale mal da zur Seite stellt, ein bisschen sagt, sehe ich den Text als meine persönliche Arbeitsbeschreibung, was Gott sich von mir als Nachfolger von Jesus wünscht. Ja. Unser Verständnis in der Wiener Bewegung vom Reich Gottes ist, Jesus ist uns vorausgegangen in dem, was er gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er Menschen geheilt, von Dämonen befreit und so weiter und so fort, Tote aufgeweckt und alles mögliche, große Wunder gewirkt hat. Ja, da ist Jesus uns vorausgegangen. Und mein Auftrag als Nachfolger von ihm ist es, die hier und heute dieselben Dinge zu tun, die er gemacht hat. Ja. Die Botschaft von Jesus weitergeben, für Menschen beten, trösten, aufbauen, heilen, befreien, Tote aufwecken. Schauen wir mal, ob das passieren wird. Ich weiß es nicht, aber es liegt erstens in Gottes Hand und zweitens ist es ja heute und in der weltweiten Kirche nichts Ungewöhnliches. Die Dinge passieren ja. Ja. Vielleicht nicht in sogar ich kenne sogar einen Bericht aus der Schweiz.
Okay.
Wo da ist ein Mann, ich glaube aus Pakistan oder wo, ist gestorben, war schon im Krankenhaus. In der, weiß nicht wie das heißt, ist das die Prosektur oder wo?
Die Pathologie?
Nein, die Pathologie, aber in der Leiche, in der Kühlhalle. Und die sind hingegangen, haben gebetet und der ist wieder aufgestanden.
Ja. Gibt es von Wien auch?
Ja, glaube ich, da Elke. Ja.
Ich möchte gerne bei Jesus bleiben, wenn es so weit ist.
Ich erinnere mich an den, wie hat er geheißen, der bei uns war, der diesen schweren Autounfall hatte in Russland, der Deutsche.
Ja, genau,
auch gesagt hat, wie er dann wieder lebendig war, das war nicht schön. Andreas Bergesloff, genau. War nicht so klasse, wie er dann monatelang furchtbare Schmerzen gehabt und so weiter. Ja. Aber Gott verwendet ihn, ja. Ja. Und noch was sagt Jesus. Jesus sagt, wir werden dasselbe tun, wie er gemacht hat und noch mehr. Also das ist jetzt kein Hype oder kein irgendwas, das hat Jesus gesagt. Jesus sagt, das ist euer Auftrag und ich durch den Heiligen Geist bevollmächtige ich euch dafür. Das ist nichts, wofür wir uns anstrengen oder ich weiß nicht was müssen, das ist unser Erbe, das wir von Jesus Christus bekommen haben, dass er uns geschenkt hat, wie wir seine Kinder geworden sind. Und bevor ich jetzt auf dieses ganze Thema eingehe, möchte ich noch ein Wort zur Rache Gottes sagen, weil ich kenne das, wir schieben dann solche ein bisschen irritierende Sätze gern zur Seite und das finde ich nicht gut. Ja? Weil das ist Teil von diesem Text und wenn das Teil von diesem Text ist, dann will uns Gott damit was sagen und dann sollte man da auch hinhören. Ich finde, so ist jetzt mein Empfinden, ein wichtiger Teil des Trostes für die Trauernden ist es, dass Gott ihnen verspricht, dass das Böse, das sie erlitten haben, nicht ohne Konsequenzen für die bleiben wird, die es getan haben. Ja. Zu einem Teil passiert das schon hier und jetzt, ja. Aber nicht immer. Wir sehen es ja oft genug, dass Menschen, die furchtbare Dinge gemacht haben, haben ein super Leben bis an ihr Lebensende. Ja. Aber das Böse wird dann endgültig bestraft werden, wenn Jesus das zweite Mal sichtbar wiederkommt, wenn er wiederkommt und seine gesamte Schöpfung völlig neu macht. Und dann die Botschaft, die Jesus uns oder Gott uns dadurch vermittelt wird, durch diesen Satz, diese Rache, ja, ist einfach, der Feind und seine bösen Mächte werden nicht ungestraft davonkommen, sie werden furchtbare Konsequenzen bekommen dafür, dass sie so viel Böse und so viel Leid und Zerstörung in Gottes wunderbare Schöpfung hineingebracht haben. Ja. Gott macht dem ein Ende. Und ich finde, mich persönlich berührt das und das erleichtert mich, weil ich weiß, meinem Empfinden nach wäre es einfach zutiefst falsch, wenn Böses keine Konsequenzen hat. Und Gott verspricht jedem von uns, egal was dir passiert ist, was du erlitten hast, er kümmert sich darum. Ja. Genau. Aber jetzt zur Kernbotschaft von diesem Text. Ich sehe darin zwei Aufträge für mich und für uns alle, die untrennbar miteinander verbunden sind. Der erste Auftrag besteht darin für mich, Menschen von Jesus zu erzählen. Ja? Und ich erzähle euch, wie ich das ganz praktisch mache. Ja? Wenn ich vom Gnadenjahr des Herrn erzähle, ja, dann mache ich das ganz automatisch, wenn ich mit Menschen mich über mein Leben unterhalte. Das macht man ja immer wieder, wenn man sich mit Kollegen, Freunden oder Bekannten unterhält. Vielleicht, du, wie war das bei dir früher und wie hast du das gemacht und so. Ne? Ja. Dann kommt da ganz automatisch Jesus mit hinein, weil Jesus ein mit mir untrennbar verbundener Teil ist. Ja, ich kann mein Leben nicht von Jesus trennen, das geht nicht. Jesus hat mich gerettet vor der Zerstörung, vor mir selber erstens, ja. Und vor dem Feind, der drauf und dran war, mein Leben zu zerstören. Ja. Ich war damals so mit 18, 19, wie ich diese Entscheidung getroffen habe, war ich äußerlich ja ganz passabel und so, ja, ein bisschen rebellisch und Ding, aber so, nach außen ein gescheiter Bursche, ja. Aber hinter dieser Fassade war ich so kaputt, ja, tief verletzt, tiefe Not, völlig vereinsamt, unfähig, normale Beziehungen mit anderen Menschen einzugehen und so weiter und so fort. Ja. Und ich bin heute, 30 Jahre später, ein völlig anderer Mensch. Ja. Ich bin nicht mehr so. Ich bin zutiefst erneuert und das habe ich einzig und allein Jesus zu verdanken. Das ist einzig und allein Gott zu verdanken. Er hat mir das geschenkt. Er hat mich geheilt, verändert und wiederhergestellt. Ja. Und deswegen kann ich ihn nicht von meinem Leben trennen. Das heißt, wenn ich über mein Leben erzähle, wenn Leute mich fragen, so, wie war das für dich oder wie hast du das früher gemacht oder wie war das damals, keine Ahnung, ja. Ich kann nicht von Jesus erzählen, weil er Teil davon ist und immer mich durch diesen ganzen Prozess durchgeführt und begleitet hat. Und ich glaube, ich bin wirklich, es ist immer die Frage, wie geben wir den Menschen was von Jesus weiter? Und ich glaube, dass das für uns hier und heute, für diese Zeit hier in Österreich, der entscheidende Schlüssel ist, wie wir Menschen abholen können und wie wir Menschen für Jesus gewinnen können. Ja. Mit persönlichen Geschichten. Wenn ich persönlich von meinem Leben erzähle, wenn ich darüber spreche, was ich mit Jesus erlebe, wie er mich begleitet in meinem Alltag, was auch immer sich dann ergibt, ist ja egal. Ja. Die Menschen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen dann mir gerne zuhören sogar, selbst die, die völlig Atheisten und ich weiß nicht was sind, ja, die mit mir, mit meinem Glauben nichts anfangen können, weil sie ganz woanders stehen. Aber die hören mir zumindest interessiert zu. Ja. Wenn sie spüren, dass man nicht darum geht, ihnen irgendwas zu verkaufen. Ja, das ist so wichtig. Und es ist natürlich, ich weiß schon, wir sollen den Menschen erklären, wer Jesus ist, warum wir an die Bibel glauben und warum wir glauben, dass es richtig und notwendig ist, Jesus nachzufolgen, aber nicht im ersten Schritt. Ja, nicht im ersten Schritt. Ich glaube nicht, der Heilige Geist führt natürlich jeden individuell und ich weiß, dass es sicher Fälle gibt, wo genau das Richtige ist, aber ich spreche jetzt im Allgemeinen, wenn der Heilige Geist uns nicht anders führt, ist es viel besser, wenn wir einfach ehrlich drüber reden, was Jesus uns bedeutet. Also das ist mein erster Tipp und meine erste Hilfestellung für euch, wenn ihr ganz praktisch vom Gnadenjahr des Herrn sprechen wollt. Erzählt einfach, was Jesus euch bedeutet. Fertig. Erzählt euch, wie er Teil eures Lebens ist. Hört, erzählt ihm, wie ihr seine Zuwendung, seine Liebe, seine Fürsorge erlebt und was das macht mit euch. Ja. Das spricht Menschen an. Da spitzen sie die Ohren. Ja. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man aufhört, über den Glauben zu diskutieren mit anderen Menschen. Ich habe dies was oft und viel gemacht und ich habe das in den allermeisten Fällen als völlig fruchtlos erlebt. Da hat nie was aus, da ist nie dabei was rausgekommen, außer dass die Gräben am Ende noch tiefer waren. Ja. Und das ist schade. ein ehrlicher Bericht, was mir persönlich Jesus bedeutet hat, viel mehr Kraft als diese Diskussionen. Und Menschen werden sich nicht für Jesus öffnen, wenn ich auf sie zugehe und ihnen sage, du, so wie die Welt ist und so, das ist alles falsch. Und ich erkläre dir, wie es richtig geht. Das funktioniert nicht. Das stoßt Menschen ab. Da lassen sie den Tisch, ihre Jalousien runter und das war's. Ja. Noch einmal, ich weiß, dass es die Ausnahmefälle gibt, wo es genau das braucht, dann wird es uns der Heilige Geist zeigen. Aber im Allgemeinen, ja, erzählt es einfach von euch und für Jesus für euch, was er bedeutet. Und wenn das passiert, dann, wenn Menschen dann offen sind und sagen, ja, erzähl mir mehr darüber, dann ist immer noch Zeit genug, den ganzen Rest nachzuliefern. Okay? Das ist der erste Auftrag. Der zweite Auftrag besteht für mich darin, dass ich mich von Gott verwenden lasse, damit andere Menschen auf übernatürliche Weise Gottes Kraft und Gegenwart erleben. Das passiert, indem ich lerne, mich vom Heiligen Geist immer mehr verwenden zu lassen. Und da sind wir bei dem Üben, was die Margit angesprochen hat. Und ich sehe zwei Übungsfelder, spannenderweise. Das eine Übungsfeld ist hier herinnen bei uns. Ja, wir kennen uns, wir vertrauen einander und wenn es in die Hosen geht, meine Güte. Ja. Aber das Spannende ist, auch auf der Straße, wenn wir für wildfremde Leute beten, ist genauso, in Wirklichkeit genauso ein sicherer Raum. Weil wenn ich dafür jemand bete und es geht völlig in die Hosen, dann werde ich den nie wiedersehen. Und wenn der mich für einen Idioten hält, ja meine Güte. Jesus hat mich lieb, meine Frau hat mich lieb.
Ja.
Ihr habt mich lieb und meine Freunde mögen mich. Also wenn mich irgendein wildfremder Mensch... Dass andere Menschen mich für blöd halten, das ist Teil des Lebens. Jeder von euch hat Menschen in seinem Umfeld, die einen für blöd halten. Das ist einfach so. Und da soll man uns nicht so viel Kopf drüber machen. Und uns nicht so viel bekümmern. Weil, wenn wir ehrlich sind, wir finden ja auch manche Menschen blöd. Ich meine, das ist Jesus nicht so glücklich damit, aber so sind wir halt als Menschen. Ja. Also, was kann passieren? Wenn wir für andere Menschen beten oder uns so auf übernatürliche Weise verwenden lassen, dann sehe ich, habe ich mal vier Punkte aufgeschrieben. Das eine ist, Punkt 1, ich bete für eine Person und sie erlebt einfach nur Gottes Frieden, Gottes Liebe, Gottes Gegenwart. Und es kann gut sein, dass wenn das ein Außenstehender ist, dass er vielleicht noch nie so einen Frieden und so eine Liebe erlebt hat. Und das macht was mit den Menschen.
Das habe ich erlebt.
Ja. Das macht was mit den Menschen und das öffnet wirklich die Tür für Jesus, dass sie sagen, boah, was war das? Ich will das, ich brauche das. Kannst du mir helfen, da mehr davon zu erleben? Ja? Das andere ist, ich bete für eine Person und die Person erlebt entweder eine körperliche Heilung oder eine Heilung von einer seelischen Verletzung. Beides ist gleich wichtig. Ja? Wir sind Körper, Seele, Geist, das gehört alles zusammen und alle Teile brauchen Heilung. Ja? Und auch das öffnet dann die Tür. Ich habe sehr berührt, in Christ in You gibt es diese berührende Szene, wo der eine auf der Straße dafür einen jungen Burschen gibt, so einen Skater, der sich die Hand gebrochen hat und der kann die Hand nicht mehr gescheit bewegen. Ja. War eine starke Bewegungseinschränkung und der hat gesagt, das ist voll scheiße. Ne? Der junge Bub, Anfang 20 und die Hand ist kaputt. Und dann hat er für die Hand gebetet und auf einmal im Namen von Jesus und auf einmal ist die Hand wieder da und dann hat er gesagt, boah, wie kann ich Gott dafür danken? Und dann hat er ihn zu Jesus geführt. Und er hat sich gern sein Leben Jesus in die Hand gegeben. Ja. Also das sind so die Highlights. Das sind die Höhepunkte. Ja. Nicht immer ist es so spektakulär, aber das kann immer wieder passieren. Dritte Möglichkeit, Gott berührt die Person, indem er der Heilige Geist irgendwas sagt, irgendeinen Eindruck gibt. Und ich gebe den an die Person weiter. Das ist ein bisschen, da ist schon eine größere Hemmschwelle. Aber ja. Aber auch das macht was mit Menschen. Wenn mir irgendjemand, wildfremder, den ich noch nie gesehen habe, sagt, hey, ich habe den Eindruck, da ist dieses oder jenes. Und dann bin ich auch mal so, uff, was ist jetzt los? Wo bin ich? Und die vierte Möglichkeit ist, wir beten für einen Menschen und es passiert nichts. Und es ist so wichtig, dass wir uns verinnerlichen, dass das Teil davon ist. Dass wir nicht versagt haben, dass wir keine schlechten Christen sind, dass Jesus nicht enttäuscht ist, sondern wenn wir für Menschen beten, auf Menschen zugehen, wird es immer wieder passieren, dass nichts passiert. Das gehört dazu. Ja. Und das ist ein normaler Teil dieses Dienstes. Ja. Aber wenn das passiert, wenn ich irgendwo auf eine, für eine Person auf der Straße sehe, mal, ich möchte für die beten und dann bete ich für sie und es passiert nichts, ja, dann hat diese Person zumindest erlebt, dass da auf einmal irgendeine wildfremde Person daherkommt, sich für sie interessiert und ihr ehrlich was Gutes tun will. Ja. Und auch das was macht was mit den Menschen. Und ich möchte euch ermutigen, indem ich euch eine Misserfolgsgeschichte von gestern erzähle. Ja, ich erzähle euch, ich gebe euch das wirklich als Ermutigung weiter. Ich bin gestern am Vormittag mit dem Hund rausgegangen, bin durch den Park gegangen und dann habe ich so einfach so reingespürt, um Heiligen Geist, versucht auf den Heiligen Geist zu hören, so, gibt es da irgendwas zu tun für mich, ja? Und dann ist mir so ein junger Bursch aufgefallen, der da auf der Wiese liegt, in der Sonne, und da ist er so ein bisschen herumgestapft und hat sich da halt die Sonne genossen und den schönen Tag genossen und dann mich hat er einfach hingezogen zu ihm. Ja? Dann haben wir gedacht, gut, ich kann mich hinziehen natürlich. Ja. Und dann frage ich ihn, habe ich so am Herzen gehabt, so, ich frage ihn, hey, gibt es irgendwas, für das ich beten, für dich beten kann? Und der schaut mir so an, so, hä? Na, sicher nicht. Also jetzt nicht böse, aber so, na. Und wisst ihr, was das Schöne dran war? Ich habe nicht herumzustottern begonnen. Ich bin nicht vor Scham im Boden versunken. Sondern ich habe ihm einfach, war einfach ehrlich und habe zu ihm gesagt, schau, wenn ihr da so herumstapft, dann höre ich, weiß nicht mehr, wie ich es genau gesagt habe, dann höre ich einfach, spiele einfach fürs Rein, ob Gott mich für irgendwas verwenden will. Und ja, manchmal höre ich richtig und manchmal höre ich halt falsch. Und dann habe ich gesagt, hey du, schönen Tag, genieß die Sonne, tschüss. Ich finde das super. Ja.
Und dann?
Na, ja, nur noch mal kommen, so sehr befremdet nachgeschaut. Weil das offensichtlich
was ist denn das für einer?
Ja. Ich dachte, was ist das für ein Vogel gewesen? Ja. Und wisst ihr, warum mir das gelungen ist? Warum ich das so entspannt machen können? Weil auf der Konferenz, die ich Jessica Gutenberger eine ganz ähnliche Geschichte erzählt habe. Und das hat mir den Mut gegeben, einfach zu tun und wenn es in die Hosen geht, zu sagen, hey, sorry, schöner Tag. Ja. Ich habe aber auch eine Erfolgsgeschichte erlebt. Ja, ich bin im Zug von Thun nach Bern gesessen. Bern war Endstation. Und dann sitzt schräg gegenüber von mir so ein junger Bursche. Und ich habe schon gedacht, irgendwas ist mit dem, irgendwas, dem geht es nicht gut, da ist irgendwas. Und ich habe wirklich den ganz starken Drang gehabt, für ihn zu beten. Ja. Und ich habe dann gedacht, na, in Bern ist Endstation, da steigen wir eh alle aus. Dann frage ich ihn draußen, weil es irgendwas sehr Persönliches ist und da hören alle Leute zu, ist ihm vielleicht unangenehm. Ja. Und dann, wie wir draußen am Bahn, habe ich geschaut, wie er aufgestanden ist, bin ich schnell hinter ihm noch. Dass ich gleich hinter ihm bin und dann habe ich gefragt, hey, ich habe den Eindruck, dir geht es gar nicht gut und ich habe den Eindruck, dass du ganz Gebet gebrauchen könntest. Und der war sowas von offen. Und der war sowas von und hat gesagt, ja, ich habe jetzt gerade, er hat mir dann erzählt, seine Mutter hat ihn allein großgezogen, er war halt so arabisch ausgeschaut. Und seine Mutter war offensichtlich wirklich sein wichtigster Mensch in seinem Leben, ja. Und die hat jetzt das zweite Mal eine Krebsdiagnose bekommen und wie ist es gar nicht, er war fertig, ja, er war wirklich fertig. Und dann habe ich für ihn einfach gebetet. Habe ich gebetet, dass Gott seine Mutter heilt. Habe ich gebetet, dass Jesus ihm hilft durch diese schwierige Zeit. Habe ihm einen schönen Tag und Gottes Segen gewünscht. Ja. Und das ist die andere Seite. Auch das passiert. Also es gehört beides dazu. Und ich finde das so wichtig, dass wir diese lähmende Angst vor dem Versagen loswerden. Ja. Das ist so enorm wichtig. Wie ich schon gesagt habe, wenn ich für einen wildfremden Menschen bin, meine Güte, wenn der mich für einen Vollidioten hält, ja, dann ist halt so. Und wenn das Einzige ist, wofür das gut war, dass Gott mich dadurch ermutigt und mir sagt, hey, es ist okay, wenn du falsch daneben liegst, ja, dann war es gut, dann war es nicht umsonst. Genau. Ich finde beide Erfahrungen wichtig, die Erfolge und die Misserfolge. Und mir ist noch etwas wichtig und das möchte ich euch weitergeben. Bitte macht's das. Wenn ihr rausgeht, auf Menschen zugeht und so weiter, denkt darüber nach. Ich habe in beiden Fällen, bin ich dann mit Gott am Reden und darüber überlegen, wie war das jetzt, was war gut, was war nicht so gut, was könnte ich jetzt besser machen und so. Ja. Zum Beispiel bei dem jungen Burschen im Zug habe ich so einen Eindruck gehabt, was sein Problem ist, das war völliger Schwachsinn. völlig.
War ganz was anderes.
Ja, total, aber sowas von daneben, ja. Und das ist wichtig, weil dann denken wir, okay, ja, sei ein bisschen vorsichtiger mit deinen Vermutungen. Und auch bei den Burschen haben wir gedacht, hey, wenn der KGB will, vielleicht kann ich fragen, ist einfach, hey, gibt es sonst irgendwas, was ich da Gutes tun kann? Und wenn er mal sagt, ja, bring mir ein Bier vom Mann, dann geh zum Mann und bring mir ein Bier. Versteht ihr? Ja. Und auch in meinem Bekanntenkreis kann ich dann halt auch sagen, hey, schau, ich bin Christ, ich folge Jesus nach und wir machen das bei uns in der Kirche so. Und wenn es dir nicht recht ist, ist es okay. Was passiert, wenn wir das anfangen umzusetzen? Also ich bin ja auch am Lernen. Ja? Für mich sind das ja auch neue Erfahrungen. Ich habe vor 7, 8 Jahren hatte ich so eine Zeit, wo ich immer wieder auf der Straße für Leute gebetet habe und so, ja. Aber das war anders. Das war für mich viel stressiger. Das war für mich ganz schwierig immer wieder und so. Ne? Und mit viel Angst und Unsicherheit. Und das hat Gott irgendwie weggeblasen. Ich weiß nicht, ob das so bleibt. Wahrscheinlich nicht, weil alle erzählen, selbst der Martin Bühlmann erzählt, der ist sich auch immer wieder auch unsicher, wenn ihm der Heilige Geist was zeigt und sagt, geh jetzt auf die Person zu. Das ist halt so. Das Ziel, ist es wichtig, dass wir das so leben? Da steht in Vers 3 und 4 dieser Jesaja-Stelle. Jesus hat uns hinausgeschickt in dein persönliches Umfeld. Das ist ja das Ziel. Ja. Damit es den Trauernden möglich wird, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern, Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung Gottes nennen kann. Das sollen wir Menschen möglich machen. Das wünscht sich Jesus von mir, dass ich das den Menschen in meinem Umfeld, die mir über den Weg laufen, möglich mache. Es ist nicht meine Entscheidung, ob sie das haben wollen. Das liegt nicht an mir. Ja. Aber dass ich bereit bin, das weiterzugeben. Ja. Unser Ziel als Kirche ist es, rauszugehen und Jesus in mein persönliches Umfeld reinzubringen. In meinem persönlichen Umfeld den Menschen Jesus sichtbar und spürbar zu machen. Ja. Unser Motto als Kirche ist nicht, hilf uns eine schöne Zeit im Gottesdienst zu haben. So wie die Margit schon gesagt hat, deswegen treffen wir uns nicht. Natürlich wünschen wir uns das und wir haben es ja auch immer wieder. Das ist ja super, das soll ja auch so sein, aber das ist nicht das Ziel. Und ja, wir sollen uns natürlich füreinander da sein und uns umeinander kümmern und beten füreinander, uns gegenseitig helfen und so weiter und so fort. Ja, das ist wichtig. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass wir gut aufeinander schauen, uns gegenseitig ermutigen, füreinander beten und so weiter, dass jeder Einzelne von uns immer besser fähig wird, Jesus in sein persönliches Umfeld reinzutragen. Darum geht es. Ja. Und das wünscht man so sehr. Das wünsche ich mir so sehr, dass wirklich da was passiert in meinem Umfeld. Ich habe es nicht in der Hand, wie und wie. Ja. Aber ich möchte immer mehr bereit sein und immer mehr aktiv werden. So wie mich der Heilige Geist führt. Ja. Und es ist jetzt wurscht, wir haben Wien über Mödling bis zur Hinterbrühl bis Langenlebern. Ja. Und das ist super. Mich hat das Bild von der Stefanie so berührt, wo sie gesagt hat, sie findet das so schön, sie empfindet, dass wir so verstreut sind über die ganze Stadt, so wie ein Netz, das Gott über Wien gespannt hat, damit an vielen, vielen verschiedenen Orten Gott durch uns den Menschen Gutes tun kann. Das habe ich total schön gefunden. Das hat mich echt berührt, dieses Bild von ihr. Ja. Und deswegen sind wir da. Deswegen sind wir Kirche und dafür leben wir als Nachfolger von Jesus. Dafür schlagt mein Herz jetzt auf eine neue Art und Weise wieder viel mehr. Das ist das, was ich mir von der Konferenz mitgenommen habe, was Gott mir geschenkt hat dort. Und ich möchte noch eins sagen, wenn du selber noch zu den Trauernden gehörst, ja, dann habe ich auch noch was mitgebracht für dich. Oder wenn du das Gefühl hast, okay, ich schaffe das noch nicht, ich bin noch nicht in der Verfassung, ich kann das noch nicht, ja, dann findest du in dem Text ein so schönes Versprechen Gottes. Gottes Versprechen ist, in Vers 4, dann werden sie, die trauern, die kaputt sind, die verzweifelt sind und so weiter und so fort, die werden die uralten Ruinen wiederherstellen und diese Menschen werden, was lange verwüstet war, wieder aufrichten. Und diese Menschen, die kaputt und zerschlagen waren, werden dann die vom Krieg zerstörten Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen. Ja. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ich bin kaputt, ich krieg's noch nicht auf die Reihe, ich schaff's noch nicht, ja, dann ist Gottes Botschaft an dich heute, hey, ich bin noch nicht fertig mit dir. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Mein Versprechen ist, du wirst Schritt für Schritt für Schritt dorthin kommen. Ja. Du musst nicht da bleiben, wo du jetzt stehst, wenn du dich zerschlagen oder nicht gut und traurig oder unfähig oder was auch immer fühlst. Ja. Gott ist nicht fertig mit dir. Und ich glaube, der Vers 4 ist auch ein ganz, ganz wichtiges Wort für an uns als Kirche, als Vineyard-Ringen. Ja. Wir haben als Kirche, diejenigen, die länger dabei sind, wissen das, wir haben eine schmerzvolle Geschichte hinter uns. Ja. Es ist viel kaputt gegangen, es ist viel zerstört worden, großartige Dinge sind einfach nicht mehr da. Ja. Aber Gott hat noch auch mit uns als Kirche noch was vor, bin ich überzeugt davon. Gott hat mit uns als Vineyard Wien noch was vor und Gott wird auch bei uns in der Vineyard Wien die Trümmer aufrichten wieder. Gott wird bei uns in der Vineyard Wien uns das, was in den Generationen kaputt gegangen ist, wieder neu zusammenfügen, durch dich und mich und jeden Einzelnen von uns. Ja. Gott wird uns als Kirche die Trauerkleider ausziehen und uns stattdessen einen Kopfschmuck geben. Ja. Und uns wieder innerlich so aufrichten, als Kirche, als Gemeinschaft, die wir Jesus gemeinsam nachfolgen, dass die Loblieder nur so aus uns herausströmen werden. Ja? Und ich glaube, ich habe wirklich neuen Glauben und ganz viel Hoffnung dafür bekommen. Wir gehen ja jetzt schon über viele Jahre, seit wir die Leitung übernommen haben, gehen wir durch einen permanenten Veränderungsprozess. Ja? Und suchen und ringen und wünschen uns und bestürmen Gott im Gebet, ja, immer wieder auch. Ja. Und ich habe große Hoffnung, dass da ist viel passiert in den vergangenen Jahren. Und ich glaube, dass Gott mit uns als Kirche, was ich in Thun ein Stück weit erlebt habe, ist, dass das, worum ich mit Gott gerungen habe, wo ich mich ihn gebeten habe, wo ich ihn angeschrien habe und sage, hey, was los mit dir? Bin ich, ja. Dass da auf einmal Teile ineinander gefallen sind. Dass da so die Puzzleteile auf einmal ineinander fallen und dann ist alles gut. Ja. Natürlich ist noch nicht alles gut, aber ein wichtiges Stück ist wieder gut bei mir geworden. Bei mir. Ja. Und ich glaube, das wird Gott auch uns schenken, dass wir dorthin kommen werden, wo wir sehen werden, ja, siehst du, das viele, durch das wir in den vergangenen Jahren durchmarschiert sind, ja, das wird auch, dann ergibt es auf einmal einen Sinn und dann wird auf einmal was richtig Gutes und Schönes rauskommen. Und dann werden wir das erleben, so wie der Reinhard Rebeck, das hat mich so berührt, wie er gesagt hat, wenn der Heilige Geist da ist, dann ist alles klar, dann ist alles einfach, dann ist Jesus da und wenn Jesus da ist, ist alles gut. Ja. Und ich bete und ich glaube wirklich daran, dass Gott uns das auf eine ganz neue Art und Weise schenken wird. Und ich möchte es gleich überleiten in die Gebetszeit. Und dann kann die Esther schon mal die Musik ein bisschen aufdrehen.
Ich möchte dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, sag was, Andi.
Ihr werdet gemerkt haben, dass da ein Herr reingekommen ist und mir was in die Hand gedrückt hat. Ja. Von dem dürfte der Heilige Geist gesagt haben, dass er das tun soll. Keine Ahnung warum. Wenn euch der Heilige Geist auch so etwas sagt, das steht nicht gerade.